Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Montags gerne aufstehen Podcast. Und in dieser Folge geht es darum, wie du nebenberuflich dein erstes Buch schreibst. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die schon lange mal ein Buch schreiben wollten, dann bleib jetzt unbedingt dran, denn du kannst eine Menge mitnehmen. Ich habe Patrick Baumann im Interview. Patrick ist ortsunabhängiger Unternehmer und Autor des Thrillers 2040, Tag der Deutschen Einheit. Und im Interview erzählt er dir, wie er es geschafft hat, sich neben seiner nebenberuflichen Tätigkeit den Lebenstraum zu erfüllen, einen Roman zu schreiben und den dann auch zu veröffentlichen. Also, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Montags gerne aufstehen Podcast. Und ich grüße dich, lieber Patrick, herzlich willkommen.
Dankeschön. Schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich freue mich riesig, dass du da bist, Patrick. Wir haben heute so ein spannendes Thema, finde ich, nämlich das Thema Buchschreiben und das Thema Buchschreiben nicht einfach so, sondern das Buch auch nebenberuflich schreiben. Du bist ja hauptberuflich tatsächlich Unternehmer und hast das nebenbei gemacht und ich freue mich riesig, dass du dazu mal, und das ist ja auch gerade rausgekommen, das Buch, also da kannst du bestimmt eine Menge drüber erzählen und ich freue mich, dass du mir dazu Rede und Antwort stehst und dazu habe ich ja auch gleich die allererste Frage, lass uns mal einsteigen mit deinem sozusagen Real Life, du bist ja Unternehmer, mal ganz kurz hol uns da mal rein, was machst du denn eigentlich?
Ja, also eigentlich gibt es drei Sachen, mit denen ich meine Zeit verbringe und mein Geld verdiene beruflich. Das erste ist eine Bar, ein Billardsalon in Berlin, den ich mit einem Partner betreibe seit 7 Jahren. Barter Bar und Billards heißt der, sehr schön, direkt am Hauptbahnhof. Das zweite hat auch mit Billard zu tun. Billard ist mein Hobby oder Sport, kann man sagen, seit meiner Jugend. Und seit etwa 10 Jahren betreibe ich da einen Onlinehandel für Billardzubehör, auch mit 2 Partnern. Beide Businesses erfordern nicht, dass ich da bin. Also ich arbeite da eigentlich nur am Rechner und alles, was irgendwie mit physischem Leben zu tun hat, machen andere. Das Dritte, was ich mache, ist als Freelancer, das arbeite ich auch am längsten, also das ist das, was es am längsten gibt, mache ich hauptsächlich WordPress-Websites und alles, was so mit Online-Marketing im weitesten Sinne zu tun hat. Ja, aber hauptsächlich Webseiten machen. Genau. Also viel, viel, viel auf dem Teller. Und dann kam ich vor 4 Jahren auf die Idee, ein Buch zu schreiben.
Wow. Ja, das liegt ja jetzt nicht unbedingt auf der Hand. Das liegt ja auch nicht unbedingt nahe mit dem, was du sonst so gemacht hast. Und vielleicht als allererstes mal, was ist das für ein Buch? Worum geht's da? Hol uns da mal in den Titel rein und hol uns da mal ein bisschen in dein Metier rein.
Ja, also es ist ein Thriller, eine Dystopie. Also es spielt im Jahr 2040, in 20 Jahren. Und ist so eine etwas düstere Version dessen, was ich mir vorstellen kann, wie die Welt in 20 Jahren aussieht, wenn die Dinge nicht gut laufen. Es gibt eine rechte Regierung, ja, eine Partei namens Patriotische Alternative Deutschlands. Da kann sich jeder überlegen, wie die in echt heißen könnte. Die stellt den Bundeskanzler und gibt sich also Mühe, die Demokratie nach und nach abzuschaffen. Und ein unbedarfter Kioskbetreiber namens Paul Kanter, der in seiner Vergangenheit mal ein schlimmer Finger war in Berlin-Neukölln, so in dem Gang-Clan-Milieu, der gerät da aus Versehen rein, obwohl er eigentlich keinen Ärger will und muss natürlich dann am Ende diese Riesenverschwörung, die da entsteht, aufklären mit ein, zwei Mitstreitern und Mitstreiterinnen, die ihm da während dieser Geschichte begegnen.
Ah, okay. Ja,
das Buch, ich vergesse immer den Titel zu sagen.
Ja, das ist wichtig.
Das Buch heißt 2040, Tag der Deutschen Einheit.
Okay, ja, genau. Wie bist du denn dazu gekommen? Das liegt ja jetzt überhaupt nicht so auf der Hand. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, also es war so, dass ich, also generell ein Buch schreiben habe ich seit meiner Jugend irgendwie im Hinterkopf. Ich würde das gerne mal machen, also ein Roman, ne? Jetzt kein Sachbuch, weil ich selber einfach ungeheuer viel immer gelesen habe und das einfach gerne selber auch mal machen wollte, dieses anderen ermöglichen, in so eine Welt einzutauchen. Und vor 4 Jahren habe ich dann gemerkt, jetzt bin ich, also ich habe das dann immer auf später verschoben, wenn ich mal groß bin, ne, oder wenn ich Zeit habe. Und dann war ich kurz vor 40 und habe gemerkt, jetzt bin ich ja langsam groß, jetzt wäre es mal an der Zeit. Und das kann ich auch später noch genauer erzählen, was da so die Auslöser waren. Jedenfalls habe ich dann einfach gesagt, ich schreibe jetzt einen Roman. Und Ideen hatte ich viele. Eine war eben, dass ich damals, das war 2017, da war also die 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise und das Erstarken der AfD, das war damals noch sehr präsent. Jetzt ist es fast schon wieder normal, aber damals war das noch relativ frisch. Und mir wurden so Parallelen klar zwischen, oder ich habe Parallelen gesehen zwischen dem Berlin der 1920er Jahre, der Weimarer Republik, und dem Berlin der Gegenwart von 2017. Also einerseits eine total weltoffene, wilde Stadt, jeder darf machen, was er will. Es gibt Clubs, Kunst, Sex, Drogen, ne, ziemlich frei. Der Rock'n'Roll, genau, die wilden goldenen 20er Jahre. Mhm. Und gleichzeitig gibt es einen politischen Clash, also eine immer stärkere Polarisierung zwischen der politischen Linken und Rechten. Die in den 1920ern gab es ja dann sogar Straßenschlachten und Schießereien. Soweit sind wir nicht. Aber ich habe trotzdem diese beiden Parallelen gesehen. Einerseits eine total weltoffene, wilde Stadt und andererseits politische Extreme, die immer härter aufeinander prallen. Und das habe ich dann weitergedacht. Wie hat sich die Welt damals entwickelt? Wie hat sich Deutschland damals entwickelt aus dieser Grundstimmung? Und wie könnte das jetzt übertragen auf die Welt 100 Jahre später aussehen?
Mhm. Okay. Und du sagst, du hast gewartet, bis du mal groß bist. Und das war so genau. Die 40, ja. Sozusagen. Warum hast du es denn nicht vorher gemacht? Warum bist du es vorher nicht angegangen?
Tja, das war so eine Mischung aus allem Möglichen. Ich denke, der entscheidende Punkt war, dass ich diesen Wunsch einfach nicht ernst genommen habe. Und das ist auch meine wichtigste Botschaft eigentlich an jeden, der sich auch mit sowas trägt, ob es jetzt Buchschreiben oder irgendein anderes Herzensprojekt ist. Ich habe einfach gedacht, es gibt andere, die können das besser. Du bist nicht überzeugt genug davon. Du bist nicht leidenschaftlich genug, weil ich habe immer 100 Interessen gleichzeitig. Und ich dachte, wenn man so richtig Künstler sein will, dann muss man da für bluten und sterben. Und also da muss 100% dabei sein. Und das war bei mir nicht so. Und deswegen resultierte das dann darin, dass ich es gar nicht gemacht habe. Im Tagesgeschäft merkt man das dann nicht so, da ist es eher so, ja, passt jetzt nicht, ne? Ich habe gerade andere Sachen zu tun, aber bald fange ich mal an und dann vergehen die Jahre und du merkst es gar nicht. Ja, also das war es eigentlich, aber entscheidend war wirklich, ich habe das einfach nicht ernst genommen und manchmal jetzt wünsche ich mir, ich hätte es früher gemerkt, aber andererseits bereue ich, also es ist halt jetzt so gekommen, wie es gekommen ist und jetzt habe ich es gemacht. Aber ich bin wirklich auch froh, dass ich das dann vor ein paar Jahren geschnallt habe. Jetzt wird es langsam mal Zeit, wenn ich das wirklich ernst meine. Ja.
Gab es da so einen Trigger, der dich da hat umdenken lassen?
Ja, es gab mehrere Sachen, die dazu geführt haben. Also erstens habe ich mein Verständnis davon verändert, was es braucht, um irgendwas zu erreichen. Mir ist im Leben immer ziemlich viel zugefallen, besonders in der Schulzeit. Alles, was so Lernen und so anging, da war ich immer super gut. Das heißt, ich habe aber wenig gelernt, mich anzustrengen, weil das klappte alles immer so. Und ich habe und dann gab es aber im Erwachsenenleben Dinge, die haben auf einmal nicht geklappt, einfach so. Und das sich anstrengen oder einfach hinsetzen, auf den Hosenboden setzen und anfangen, das habe ich nie so richtig gelernt. Und ich habe dann verstanden, okay, Schreiben ist ein Handwerk, ne? Also du wirst da nicht von der Muse geküsst und du weißt, du bist Schriftsteller und kannst es auf einmal, sondern das ist ein Handwerk, das muss man lernen und das erfordert viel Fleiß. Das war das eine, das habe ich also verstanden. Dann war jetzt nur noch der Schritt, auch willens zu sein, das zu machen. Mhm. Da war ein Auslöser, dass mein Vater verstorben ist 2016. Und das war so das erste Mal, dass eine nahe Person gestorben ist. Das heißt, wo ich so richtig deutlich gesehen habe, das Leben ist, geht nicht ewig und man hat nicht ewig Zeit. Und er hatte einige Träume, die er nicht umgesetzt hat, von denen er immer wieder erzählt hat, was er gerne noch machen würde. Und das ist alles nicht passiert. Und das hat mich damals ganz schön erwischt. Aber heute bin ich dankbar dafür, weil das hat eben auch ganz viel angestoßen. Ich denke, ich will nicht mehr so viel Zeit verplempern einfach. Und das Dritte war, dass ich zu dem Zeitpunkt auch das Gefühl hatte, ich habe jetzt schon länger nichts mehr gemacht, was mich fordert. Also ich hatte zwar viel zu tun, aber das war alles eher so Business as usual und da war wenig Herausforderung. Und und das alles führte dazu, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich das mal. Und ich habe es aber auch als Experiment gesehen, erstmal herauszufinden, gefällt mir die Tätigkeit des Buchschreibens eigentlich wirklich oder gefällt mir nur die Vorstellung, am Ende ein umjubelter Autor zu sein. Ne? Das kann ja auch sein. Also oft hat man so eine Vorstellung und die eigentliche Tätigkeit, die gefällt einem aber gar nicht. Ne? Es geht also so, ach, so ein schöner kleiner Coffeeshop wäre toll, ne? Und dann merkt man auf einmal, da muss ich ja jeden Tag 10 Stunden Kaffee machen. Also ja. Das wollte ich halt auch wissen, ob das nur eine romantische Vorstellung ist oder ob mir die Tätigkeit wirklich Spaß macht auch.
Und war das so?
Ja, das war so. Also das habe ich, es ist zwar immer noch anstrengend, also es ist mühsam und ich muss mich immer wieder an den Schreibtisch treten sozusagen, aber es dann zu machen und gemacht zu haben und auch zu sehen, dass ich da was bewirke bei den Leuten, die das dann lesen, dieses Gesamtpaket ist attraktiv. Das Einzelne, sich jeden Morgen hinsetzen und wieder sich was aus den Fingern zwingen, das ist nicht immer Spaß. Aber das Gesamtpaket, habe ich gemerkt, gefällt mir richtig gut.
Ja. Ja, super. Dann hattest du also ein großes Ziel, eine große Vision und bist dann darauf immer jeden Tag sozusagen zugelaufen. Kann man das so sagen?
Ja.
Ja. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück. Du hast gerade gesagt, das ist ein Handwerk. Wie hast du denn dieses Handwerk gelernt? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sollte jetzt Tischlern, ich habe jetzt so 2 linke Hände, würde ich mal sagen. Mein Tisch würde wahrscheinlich vielleicht nur 3 Beine haben oder so. Ich könnte so viel Learning by Doing machen, das bräuchte, glaube ich, ziemlich lange. Hast du das tatsächlich gemacht, Learning by Doing, das heißt viel, viel schreiben? Oder bist du da in irgendwie einen Kurs gegangen, hast dir ein Mentoring gesucht oder wie bist du da konkret mit deinem Handwerk umgegangen?
Ja, also wenn du Tischler werden willst, hast du ja den Vorteil, dass das ein Ausbildungsberuf ist in Deutschland. Das heißt, mein Geschäftspartner zum Beispiel hat mit über 40 eine Tischlerlehre gemacht. Also super. Da gibt es eben Leute, die bringen dir das bei, ne? Das Handwerk. Beim Schreiben ist das nicht so einfach. Es gibt ja im englischsprachigen Raum gibt es schon lange Creative Writing an Universitäten und so. In Deutschland ist das nicht so verbreitet. Aber es gibt natürlich haufenweise Quellen. Und ich habe das dann gemacht, quasi im Selbststudium. Ich habe viele Bücher gelesen darüber, wie man schreibt, wie man Stories entwickelt, wie man Figuren entwickelt, das ganze Handwerk. Na, da gibt's wirklich viel Literatur zu. Und dann habe ich auch 2 Kurse besucht. Also das waren Fernkurse, Online-Kurse, wo man Theorie lernt, aber dann auch Schreibübungen bekommt und dann von einem Coach oder einer Lektorin Feedback bekommt und so. Ja, also das Buch war für mich tatsächlich auch eine Art Schreibübung. Also früher haben Romane, also so die ersten 2, 3 Romane von Schriftstellern haben vielleicht nie das Licht der Welt erblickt, weil sie in einer gewissen Weise ein Gesellenstück oder ein Übungsobjekt waren. Und das ist das Buch für mich auch gewesen. Und ich, also ein Gesellenstück. Es ist gut genug. Ich habe es auch professionell dann lektorieren lassen und korrigieren lassen und so weiter. Also das Feedback ist bisher auch ganz erquicklich. Aber es ist für mich trotzdem das erste Werk. Also ich habe da auch vor, noch viel zu lernen in die Richtung. Also ich glaube, viel Schreiben ist am Ende dann das Entscheidende. Beides, das Handwerk sich theoretisch aneignen und dann aber eben die Handgriffe üben. Und beim Schreiben ist der Handgriff dann eben Text produzieren.
Genau. Ja, das heißt, das hört sich so danach an, als wäre das nicht das Letzte, sondern als würden noch weitere Werke von dir kommen.
Ja, also ich habe echt Blut geleckt. Ich habe gemerkt, es macht mir Spaß. Ich habe gemerkt, ich kann es. oder bin auf einem guten Weg. Und die Vorstellung, dass ich dieser Sache mehr Zeit widmen kann, die ist schon sehr inspirierend. Also das will ich auch.
Cool, ja, super. Wie lange hat denn das jetzt insgesamt gedauert, so dieser ganze Prozess, so vom Moment, wo du gesagt hast, so, ich mache das jetzt, vielleicht nehmen wir mal so dieses Handwerkliche raus, also das Lernen, dass du das konntest, sondern nur diesen reinen Prozess von dem Moment an, wo du gesagt hast, okay, das wird jetzt mein Buch, das wird meine Story, bis zu dem Zeitpunkt, wo es jetzt veröffentlicht wurde. Wie lange, was war das für ein Zeitraum?
Ja, also der Zeitraum streckte sich über gut 4 Jahre. Also ich habe so im Frühjahr 2017 damit angefangen und jetzt eben vor einer guten Woche das veröffentlicht. Ende August 2021, also gut 4 Jahre. Ich habe zum Glück meistens Toggle laufen gehabt, meine Zeit-Tracking-App, wenn ich geschrieben habe. Und da habe ich vorhin mal reingeguckt. Also es waren jetzt insgesamt 572 Stunden. Das ist, finde ich, gar nicht so viel. Das ist aber hauptsächlich reine Schreibzeit. Also da ist eben nichts dabei mit Bücher übers Schreiben lesen oder Schreibübungen oder so, sondern reine Zeit, die ich an diesem Buch geschrieben oder recherchiert habe oder korrigiert oder so.
Ja. 172 Stunden.
572.
Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt nicht so viel.
572. Ja, okay. Und ich kann auch nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich von Anfang an, ich glaube, die ersten paar Monate habe ich noch nicht mitgetrackt, weil ich erst so 2017 überhaupt mit dem Tracking angefangen habe. Und ich kann auch nicht garantieren, dass die immer lief, die Uhr. Aber so, ja, also irgendwas.
Ungefähr 600 Stunden, kann man sagen.
So in dem Dreh, das kann sein, ja. Also ich gehe jetzt davon aus, also ich gehe bei meiner Arbeitsplanung davon aus, dass ich so etwa 20 produktive Stunden in der Woche auf die Uhr bekomme, selbst wenn ich 40 am Rechner sitze. Und dann kann man sich das ja ausrechnen. Also ich denke, das wäre in einem Jahr wäre das auch machbar gewesen oder weniger. Ich kenne Leute, die schreiben 3-4 Bücher im Jahr. Aber es ging ja ums Nebenbei-Arbeiten, ne? Und da muss man halt ein paar Jahre einkalkulieren.
Okay, genau, das wollte ich dich gerade fragen. Wie hast du es gemacht neben dem Job? Also wie war das ganz konkret? Du hast ja einen Fulltime-Job sozusagen. Und hast du es dann immer abends gemacht oder morgens gemacht oder am Wochenende oder wie hast du dich da organisiert?
Also die reine Arbeit am Buch, die habe ich relativ früh auf morgens gelegt. Dieses Buch konkurriert mit allem anderen, ne? Sowohl mit der Arbeit als auch mit Freizeit, als auch mit Entspannung. Und es ist witzigerweise bei den Herzensprojekten am leichtesten, andere Sachen darüber zu priorisieren. Ich weiß nicht, warum wir das machen, aber also bei mir war das so. Und deswegen habe ich dann richtiggehend mich gezwungen, es eben anders zu machen. Und ich habe dann immer wieder auch den Ratschlag von, das kann man überall lesen, das Wichtigste zuerst am Tag. Ne? Das ist ein Ratschlag, den kriegt man überall zu hören. Einerseits, weil es dann geschafft ist, andererseits, weil man da am frischsten ist. Und dann habe ich relativ bald angefangen. Erstens bin ich ein bisschen früher aufgestanden, teilweise sogar schon um 6 Uhr morgens. Das war mir dann ein bisschen zu früh. Aber mittlerweile stehe ich regelmäßig so nicht nach 7 eigentlich auf, ohne Wecker. Habe dann gesagt, okay, das habe ich gerade vorhin im Gespräch mit einer, habe ich das auch erwähnt. Ich habe dann die Regel aufgestellt, vor 10 Uhr bin ich Künstler. So. Also vor 10 Uhr kriegt mich keiner. Ich gehe nicht ans Telefon, ich schreibe keine E-Mails, ich lese keine E-Mails. Und in dieser Zeit habe ich geschrieben, aber ich habe auch alle möglichen anderen Sachen gemacht. Ich habe Zeitung gelesen, ich habe in Ruhe Kaffee getrunken, ich habe vielleicht ein bisschen Gymnastik gemacht oder meditiert oder was auch immer. Aber bis 10 Uhr lebe ich das Leben eines Künstlers, was ja nicht nur Kunst produzieren ist, sondern auch Akku aufladen, sich inspirieren und so weiter. Aber das war so ein Hut quasi, den ich aufgesetzt habe. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich in der Zeit auch ernst nehmen konnte, als ich bin jetzt Autor, ich habe zwar noch nichts veröffentlicht und ich bin vielleicht noch nicht besonders gut da drin. Das sind ja so die Dinge, die man immer im Kopf hat. Aber trotzdem spiele ich jetzt diese Rolle bis 10 Uhr. Und das hat super gut funktioniert.
Total wichtig, glaube ich, ist das, ne? Also das finde ich ein schönes Bild, so sich einen Hut aufzusetzen und zu sagen, so bis 10 Uhr bin ich Autor, bin ich Künstler. Mhm. Und danach kommt dann der Fulltime-Job, womit ich dann meinen Lebensunterhalt verdiene.
Genau.
Erstmal.
Ja. Ne? Genau. Und das kann man ja, das muss ja nicht vor 10 sein. Also das, wenn jetzt Leute sagen, ich muss um 8 Uhr im Büro sein, dann muss man sich halt anders bauen. Ne? Also entweder man steht dann um 5 Uhr auf, es gibt Leute, die machen das. Mhm. Oder man legt es auf den Abend oder aufs Wochenende oder in den Urlaub. Dann ist man halt, sagt man, jetzt bin ich eine Woche lang Künstler. Ne? Jeder muss da gucken, wo er oder wo sie ihre Lücke findet. Aber man muss das ernst nehmen und man muss dem Ganzen Zeit freischaufeln und dann auch wie so ein Türsteher quasi auch alles andere abwehren, was in der Zeit rein will. Mhm.
Total, total wichtig. Also ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ich habe es auch so gemacht. Ich habe mir tatsächlich wirklich Zeiten auch richtig geblockt, wo ich gesagt habe, so da, Telefon aus, alles aus, es geht nicht sonst, ne? Sonst funktioniert es nicht. Sonst kommt man immer wieder raus
und
kommt dann auch nicht zu Potte. Mhm.
Eine Sache, die mir wichtig ist, das klingt dann alles so super diszipliniert. Ne? Also ja, man muss einfach durchziehen und abblocken und sonst was. Ich habe oft genug es nicht hinbekommen. Also das sollte niemanden ab. Also man hat dann gleich so, oh ja, das ist ein super disziplinierter Typ. Das kommt für mich nicht in Frage. Das habe ich auch immer gedacht. Ich bin überhaupt kein super disziplinierter Typ. Ich habe oft genug prokrastiniert, in dieser Zeit vor 10 nur rumgedaddelt. Ich habe teilweise 2-3 Wochen dieses Buch nicht angerührt, habe mich ganz furchtbar gefühlt. Also das gehört alles dazu. Man braucht eigentlich nichts. Man muss nicht super diszipliniert sein vorher. Das ist mir ganz wichtig, weil das schon wieder für ganz viele, glaube ich, so ein Ausschlusskriterium ist.
Ja, genau, absolut. Und wie hast du es dann gemacht? Hattest du vorab eine Struktur schon? Also das jetzt mal so ein bisschen rein handwerklich, hast du deine Kapitel schon im Vorwege sozusagen im Kopf gehabt? Wusstest du schon am Anfang, das ist ja eine fiktive Geschichte, wusstest du schon am Anfang, durch welche Phasen der Held, nehme ich mal an, geht und wo das am Ende dann hingeht? Oder hast du einfach drauf losgeschrieben?
Also diese Unterscheidung, die du da machst, das ist so die klassische Unterscheidung, wie schreiben Leute Bücher. Da gibt es im Englischen dann gibt's die beiden Begriffe, den Plotter und den Pantser. Also Plotter von man plottet, also der Plot ist ja eben so die gesamte Handlung, man plant das alles vorher, ne? Das wäre eben die Variante, alles komplett durchzuplanen und dann eigentlich nur noch runterzuschreiben. Und das andere Extrem ist der Pantser, also von Pants, Hose, der sich einfach auf seinen Hosenboden setzt und losschreibt. Ja, das ist so die klassische Unterscheidung und da gibt's alles. Ne? Der eine macht so, der andere so. Stephen King zum Beispiel schreibt einfach los. Und das kann er mittlerweile so gut, dass am Ende was Ordentliches bei rauskommt. Für mich als Anfänger war klar, ich gehe eher den strukturierten Ansatz. Das machen, glaube ich, auch die meisten. Und da planst du wirklich ganz viel. Am Ende war es eine Mischung. Also ich habe am Anfang mit der sogenannten Snowflake-Methode meine Geschichte entwickelt. Die geht ganz grob gesagt so, dass man erstmal erzählt man die Geschichte in einem Satz, dann erzählt man die Geschichte in einem Absatz, dann erzählt man sie in 3 Absätzen. Also man wird immer detaillierter, wie eine Schneeflocke, die, wenn man ranzoomt, immer wieder kleine Schneeflocken, ne, also immer wieder sich verästelt. Ja. So taucht man immer tiefer in die Geschichte ein und wird immer genauer, was passiert denn jetzt an der Stelle eigentlich. So. Und gleichzeitig entwickelt man auch die Charaktere weiter. Also da gibt's ein Buch zu, Snowflake-Methode, ne, Schneeflocken-Methode. Später habe ich dann noch andere Bücher gefunden, wo es auch um Story-Entwicklung und so geht. Also ich habe schon sehr viel geplant und dann habe ich aber eben dann auch einfach losgeschrieben. Man will ja auch nicht nur theoretisch am Reißbrett alles machen. Es muss ja auch mal aus dem Bauch irgendwie was kommen, was dann manchmal wiederum alles umschmeißt. Oder du hast halt eine super Szene geschrieben, die aber eigentlich gleich zu deinem Plot passt. Aber du merkst, es ist super, dann veränderst du den Plot wieder. Also da ist dann am Ende, also ich habe auch viel für die Mülltonne geschrieben oder für die Mülltonne geplottet. Aber die grobe Idee, die hatte ich schon, also die grobe Struktur, die war schon von Anfang an. Aber ich habe es auch immer wieder umgeschmissen und musste dann auf einmal 10.000 Wörter weghauen, weil sie nicht mehr passten.
Okay.
Ja, genau. Ja. Was mir echt wehtut. Also
wollte ich gerade sagen, das ist bestimmt auch ärgerlich. Ne?
Genau. Aber da gibt es auch diesen Satz, kill your darlings. Ne? Also manche Sachen muss man einfach wegschmeißen, auch wenn sie gut sind oder anstrengend waren.
Und wie ist es mit Tools? Bist du da einfach mit Word rangegangen oder hattest du ein Autorenprogramm, sowas wie ich hatte Scrivener benutzt, ich weiß nicht, was du genommen hast.
Also anfangs habe ich, glaube ich, in Word geschrieben oder auch in Google, in Google Doc habe ich, glaube ich, angefangen. Also ist ja auch ein sehr simples Tool. Aber dann habe ich Papyrus Autor entdeckt. Das ist eine deutsche Software, die ist, glaube ich, so ähnlich wie Scrivener. Scrivener kenne ich nur vom Namen, wo die halt noch ein paar mehr Funktionen hat, die für Bücher explizit gedacht ist. Also man hat da eine Figurenverwaltung, man hat einen Zeitstrahl, man hat so ein Mindmap-ähnliches Tool, wo man Zusammenhänge abbilden kann und auch einen Duden-Korrektor mit drin. Man kann das exportieren zu den E-Book-Formaten und so. Ja, das ist eine sehr mächtige Software, die auch echt gut funktioniert, teils ein bisschen sehr komplex. Also man da ist dann immer die Gefahr, dass man in den Features eintaucht und das Schreiben vergisst. Aber unterm Strich war die schon gut für mich, die Software,
ja. Okay. Hast du dir einen Verlag gesucht oder hast du selbst verlegt? Wie bist du da rangegangen?
Also ich habe am Anfang das völlig vertagt, diese Entscheidung, weil ich wollte erstmal nur ein Buch schreiben und dann sehen wir weiter. Das war immer so mein Standpunkt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, also ich versuche einen Verlag zu finden. Und wenn das nicht klappt, dann habe ich quasi als Backup das Self-Publishing, weil damit hatte ich auch schon Erfahrung. Ich habe schon mal ein Buch über das Billardspielen geschrieben, so ein Sachbuch, und bin generell Fan von Self-Publishing. Das war aber so meine Idee, Verlag, ne, für den Ruhm. Und wenn das nicht klappt, wenn die mich nicht wollen, dann Self-Publishing. Und als es dann vor ein paar Monaten soweit war, dass ich konkret das entscheiden wollte, da habe ich mich dann doch gleich für Self-Publishing entschieden. Einerseits, weil ich auf das Klinkenputzen ehrlich gesagt keine Lust hatte. Also allein, wenn ich schon diese Formulierung lese, wenn Sie nach Einsendung Ihres Manuskripts nach 6 Wochen nichts von uns gehört haben, betrachten Sie das als Absage, dachte ich so, nö, dann, wenn die mir nicht mal eine E-Mail schreiben können.
Also ja. Wenig Wertschätzung.
Das war so ein Gedanke. Ja, ich glaube nicht, dass das wirklich so gemeint ist, sondern wahrscheinlich eher an der Flut der Zusendungen liegt. Aber irgendwie war das was, habe ich intuitiv nicht so gemocht. Dann war ein weiterer Punkt, dass ich glaube, dass man als Newcomer auch bei einem Verlag noch ziemlich viel selber machen muss, besonders was eben Vermarktung angeht. Die pushen einen da jetzt nicht total, denke ich. Oder habe ich auch so gehört, wo ich dachte, gut, wenn ich das eh machen muss, dann kann ich es auch im Self-Publishing machen, weil diesen ganzen Produktionsprozess, den habe ich verstanden, wie Self-Publishing funktioniert. Also ich habe mich gefragt, was bringt mir der Verlag eigentlich noch? Dann kriege ich pro Buch 3-mal so viel, wenn ich selber veröffentliche. Das heißt, ein Verlag müsste 3-mal so viele Bücher von mir verkaufen, dass ich das Gleiche bei rausbekomme. Also es war auch ein finanzieller Aspekt. Und der ausschlaggebende Punkt am Ende oder das Zünglein an der Waage am Ende war dann, ich habe mich dann mit Leuten unterhalten, die sich in beiden Bereichen auskennen, die sagten, dass es im Moment einfach auch echt lange dauert, bis das Buch dann rauskommt. Also es gab wegen Corona so einen Publikationsstau bei den Verlagen, wo die also lange nichts veröffentlicht haben, dann hatten die einen riesen Stau an Sachen, die noch in der Pipeline waren. Und im Verlag zu veröffentlichen dauert ja sowieso länger, weil die ihre Kataloge ein Jahr vorausplanen, nach irgendwelchen Buchmessen oder Weihnachten. Ich hätte ja natürlich auch erstmal einen Verlag finden müssen. Also das hätte im schlimmsten Fall 3-4 Jahre dauern können, bis dieses Buch rauskommt. Vielleicht auch nur 1 oder 2, aber es war mir alles viel zu lange. Und dann, weil ich ja eh schon so lange gebraucht habe, das Ding zu schreiben. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das selbst zu veröffentlichen und bin auch mit der Entscheidung zufrieden. Auch vor dem Hintergrund, dass ich denke, wenn ich das jetzt weitermache, mehr Bücher veröffentliche und erfolgreich sein sollte als Self-Publisher, dann wird sich auch wieder die Möglichkeit auftun, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten.
Genau, die kommen dann ja auch manchmal auf einen zu und fragen dann, ne, genau, wenn es gut läuft.
Ja. Genau. Also den Ruhm hätte ich schon noch ganz gern. Ich glaube, es gibt da gerade im Buchhandel oder auch bei vielen Lesern immer noch so eine Zweiteilung. Ich selber lese auch kaum Self-Publishing-Bücher, weil das wirklich so eine Wundertüte ist, ob das Buch jetzt Qualität gut hat oder ist, nicht, selbst wenn die Bewertungen gut sind. ja, also ich verstehe das und aber ich bin jetzt total happy damit und hoffe, dass viele Leute mir eine Chance geben.
Super, cool. Könntest du denn davon leben? Ich bin mir sicher, dass sich die ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin das fragt.
Also, das ist ja jetzt noch ganz neu. Von dem, was ich jetzt in den letzten 10 Tagen eingenommen habe, könnte ich definitiv nicht leben. Ich habe auch ja einiges investiert, wie gesagt, professionelles Lektorat, Korrektorat. Ich denke, also was ich beobachte, also dazu noch einen Schritt zurück, ich habe dieses Billardbuch vor 8 Jahren geschrieben und das verdient mir bis heute regelmäßig Geld, ist aber in einer sehr kleinen Nische, wo ich sehr gut positioniert bin dadurch. Also davon kann ich auch nicht leben, aber es ist ein kleiner Einkommensteil, kleiner Teil, der mir mein Einkommen ermöglicht. Und was ich mitbekomme, die Self-Publisher, die davon leben oder sogar sehr erfolgreich damit sind, die schreiben einfach viele Bücher. Also mit einem Buch ist es nicht getan, wenn das jetzt nicht total durch die Decke geht. Wovon man nicht ausgehen kann, selbst wenn es richtig gut ist, glaube ich, das erfordert auch andere Dinge. Das heißt, wenn ich da jetzt wirklich ein Einkommen draus machen möchte, dann muss ich mehr Bücher schreiben. Und da ich darauf eh Bock habe, kann es sein, dass ich davon irgendwann leben kann, aber aktuell nicht und darauf verlasse ich mich auch nicht.
Ja, genau.
Es ist eher so, dass ich anstrebe mit meinen Businesses als Unternehmer eben gutes Geld zu verdienen und immer weniger Zeit damit verbringen zu müssen, sodass meine anderen Geschäfte mir ermöglichen, dieses Buch zu schreiben oder weitere Bücher zu schreiben.
Mhm. Ja, okay. Mhm. Was würdest du denn jetzt Menschen mitgeben, die da draußen jetzt sind und uns beiden zuhören, dir zuhören vor allen Dingen und die dann deine Story jetzt gehört haben und die vielleicht auch davor stehen und sagen, Mensch, ein Buch, das wollte ich schon immer schreiben. Und ich bin mir sicher, dass das einige sind, weil ich höre es immer wieder in meinen Coachings. Ne, das ist von vielen so, ich wollte immer schon ein Buch schreiben, aber ja, naja, gut und so. So ähnlich wie du auch gesagt hast, dass man sich da nicht ernst nimmt, dass man sich das auch nicht erlaubt, ne, das wirklich zu machen. Und was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben wollen, die auch an so einer ähnlichen Situation davor stehen oder darüber nachgedacht haben, selber Autor zu werden, Autorin?
Ja, also letzten Endes glaubt dir das nicht, ne? Also glaub dieser inneren Stimme nicht, die sagt, das geht nicht oder du solltest nicht oder ich war mir ja damals auch nicht sicher vor 4 Jahren. Also ich war schon an dem Punkt, dass ich verstanden hatte, ich darf diesen limitierenden Gedanken nicht glauben. Ne? Aber ich war schon misstrauisch, wie gesagt, ob dieser Wunsch wirklich echt ist, dass ich es wirklich machen will oder ob das nur eine schöne Vorstellung ist. Wir sagen oft im Leben, das will ich auch mal. Und damit meinen wir das Ergebnis und nicht den Weg dahin. Der einzige Weg ist rauszufinden, ob man das wirklich will oder ob es nur eine schöne Vorstellung ist, ist eben anzufangen. Das heißt, man sollte sich erstens diese Zweifel nicht glauben und zweitens als Experiment einfach betrachten. Ich fange das jetzt mal an und dann schauen wir mal. Ne? Also es hätte auch sein können, dass ich nach einem halben Jahr abbreche und merke, nee, also schreiben, das ist es nicht. Ne? Ich habe zum Beispiel seit meiner Jugend immer wieder Gitarren in meinem Zimmer rumstehen und ich übe einfach nicht. Ja? Also ich wäre total gern Gitarrist, würde auf einer Bühne stehen, aber ich mache es einfach nicht. Mhm. Ich übe nicht, es ödet mich an. Das heißt, es ist eine schöne Vorstellung, Musiker zu sein, aber ich bin es offenbar nicht oder ich will es nicht genug. Und beim Schreiben habe ich auch lange gebraucht. Vielleicht wäre ich irgendwann noch Gitarrist. Sich die Zweifel nicht glauben, sich hinsetzen, anfangen und es einfach machen. Das ist am Ende, also das ist so leicht gesagt, aber es führt kein Weg dran vorbei. Ne?
Auszuprobieren.
Aber es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, wenn man es wirklich will. Und wenn man es nicht tut, dann will man es in dem Moment noch nicht richtig. Deswegen bin ich auch nachsichtig mit mir, dass ich, wenn ich denke, warum habe ich 20 Jahre damit gewartet, Es war noch nicht so weit, ne? Das heißt, es kann auch sein, es kann auch okay sein zu sagen, ich warte damit jetzt noch 2 Jahre, aber dann das vielleicht bewusst zu entscheiden, ich mache das jetzt noch nicht. Und ja, wenn dann, es gibt ein schönes Buch von Elizabeth Gilbert, das ist die, die Eat, Pray, Love geschrieben hat, die hat auch ein Buch über das Künstlersein geschrieben, fällt gerade der Titel nicht ein, aber das kann ich ja nachrechnen für die Shownotes, die eben über Ideen spricht, die sagt, die Ideen präsentieren sich dem Künstler und der kann dann halt sagen, ja, okay, Idee, ich nehme dich und ich mache was aus dir. Oder er ignoriert sie halt und dann geht die Idee weiter zu jemand anderem. Und das kann halt sein, dass man gerade noch nicht der Richtige oder die Richtige für die Idee oder das Projekt ist. Und dann braucht es noch ein paar Jahre. Aber letzten Endes, anfangen, keine Erwartungen haben, keine Angst haben. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun, wirklich. Ich glaube auch nicht, dass ich, also es gibt tolle Autoren, die ich kenne, die sind jünger als ich, die schreiben, haben schon 20 Bücher geschrieben, wo ich denke, es wird schwer, dahin zu kommen, dieses Level zu erreichen. Also mein Buch hat nicht das Level, was ich bei anderen bewundere, aus meiner Sicht. Mhm. Ich bin da auch, also es gibt andere, die finden das Buch viel besser, als ich selber finde. Aber das geht, glaube ich, auch vielen Künstlern so.
Ja, genau. Man selber ist ein großer Kritiker.
Ne? Das zählt alles nicht. Ne? Es geht letzten Endes darum, sich einfach hinzusetzen und es zu tun. Und zwar Schritt für Schritt. Ganz bescheiden, aber stetig. Ohne große Erwartungen.
Ja, super. Tolles Schlusswort. Vielen Dank. Wo findet man dich dann, Patrick? Also wo gibt es dein Buch und wo kann man vielleicht auch mit dir in Kontakt treten? Wo bist du am besten erreichbar?
Ja, also der zentrale Anlaufpunkt ist am einfachsten meine Website, die heißt patrick-baumann.de. Patrick mit CK. Der Rest, so wie man es kennt. Da steht eigentlich alles. Da stehen Links zu meinen Profilen in den sozialen Medien. Da erfährt man alles über mein Buch. Es gibt auch meine Momentaufnahmen. Das sind so tägliche kleine Beobachtungen, die ich aufschreibe und dann alle 2 Wochen gebündelt veröffentliche. Die kann man da auch nachlesen. Also da findet man eigentlich alles. Ansonsten, ich bin auf Instagram recht aktiv.
Genau. Und das Buch findet man
auch. Und das Buch findet man auch.
Amazon, nehme ich mal an.
Aktuell auf Amazon, genau, als E-Book und als Taschenbuch. Das wird es in den nächsten Wochen dann auch im Buchhandel und auf anderen E-Book-Plattformen geben, aber aktuell nur auf Amazon. Das ist am Anfang immer am leichtesten und man erreicht erstmal den größten Batzen des Markts. Ich bin da auch noch in einem Wettbewerb, wo man eben auch exklusiv bei Amazon sein muss, damit man da teilnehmen darf. Aber das wird auf jeden Fall auch in den anderen, also im stationären Buchhandel und dann auf den anderen Plattformen verfügbar sein.
Super. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buch, Patrick. Ich danke dir für die vielen mutmachenden Worte, für die vielen Einblicke jetzt auch in den Schreibprozess und in den Veröffentlichungsprozess. Finde ich super spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback der Hörer und Hörerinnen im Podcast.
Ich freue mich. Ich freue mich auch über Nachrichten. Also da kann mir jeder eine E-Mail schreiben oder mich auf Instagram oder so anhauen. Antworte ich gerne drauf.
Sehr, sehr gerne. Okay, super. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Ja, wer oder was bist du denn vor 10 Uhr? Bist du auch Künstler oder Künstlerin? Oder bist du da schon in deinem beruflichen Alltag abgetaucht? Ich finde das ein tolles Bild, was der Patrick da aufgemacht hat. Super inspirierend. Ich werde das auf jeden Fall für mich auch mal mitnehmen und anwenden und mich da wirklich mehr als Künstlerin auch sehen. Das finde ich richtig klasse. Und ich kann den Patrick da auch nur unterstützen. So diese Morgenzeit, das habe ich für mich auch immer blockiert für kreative Arbeit, bevor so der ganze Rest auf mich einströmt des Tages. Und da bin ich auch noch fit und frisch und kann diese Energie auch wunderbar kreativ nutzen. Und wenn du jetzt auch an der Stelle stehst, dass du vielleicht deinen eigenen Lebenstraum dir erfüllen möchtest, vielleicht auch selber ein Buch schreiben möchtest, dann möchte ich dir an dieser Stelle auch nochmal Mut machen und zu gucken, wo du Ressourcen vielleicht abzweigen kannst, wo du dir was freischaufen kannst und wie du das dann gerne für dich nutzen möchtest. Und vielleicht magst du deine Ideen dazu auch gerne mit mir mal teilen auf Instagram. Vielleicht möchtest du mir schreiben, wo du da stehst, ob du vielleicht noch einen Lebenstraum hast, der unerfüllt ist. Oder vielleicht auch schon einen erfüllten Lebenstraum. Vielleicht hast du dir auch schon selber den Lebenstraum erfüllt. ein eigenes Buch zu schreiben, teile es mir doch gerne mal mit auf Instagram. Lass uns daran teilhaben. Würde ich mich riesig, riesig freuen darüber. Du findest mich auf Instagram @montagsgerneaufstehen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören hier im Montags gerne aufstehen Podcast. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.